Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Schön, dass ihr es geschafft habt. Wir sind in unserem spannenden Thema, der Christ und die Arbeit. Ihr habt noch nicht so viel verpasst, er ist ein Thema. Ihr wisst, ihr könnt ihr euch nachhören auf dem Internet unter gotthört.de, Gemeindeseminare unter Medien. Und im Teil 2 werden wir uns die Absichten und die Fallstricke des Arbeitsplatzes angucken. Also wozu das Ganze und wo sind ganz konkrete Gefahren. Ganz wenig davon wird ein bisschen wiederholend sein von dem Ende des letzten Males, aber der größte Teil ist relativ neu. Das ist grundsätzlich ja ein Thema, was sehr, sehr praktisch ist, sehr anwendungsbezogen, und ich möchte mit euch zusammen am Anfang beten. Ihr dürft sitzen bleiben für die Stunde. Himmlischer Vater, wir möchten dir dafür danken, dass du uns Menschen so geschaffen hast, wie du uns geschaffen hast. Herr, dass du deine gesamte Weisheit und Kreativität, Herr, zum Ausdruck bringst in der gesamten Schöpfung und den Menschen als Höhepunkt geschaffen hast. Herr, und obwohl wir in einer gefallenen Welt leben, in der vieles ganz anders ist, wie von dir ursprünglich gedacht, so dürfen wir dennoch, Herr, in Christus erlöst werden. Noch über das hinaus, was der ursprüngliche Zustand im Garten Eden war, und so dürfen wir beten, dass wir, Herr, ein Leben führen, was dir Ehre bringt, weil du uns erlöst hast, weil du uns frei gemacht hast von dem Fluch und von dem Zwang der Sünde. Und wir beten, dass wir diesen so großen und wichtigen Bereich unseres Lebens, dem Arbeiten, ob für Geld oder ohne Geld, ja, unserer Tätigkeiten, dass wir diesen Bereich, ja, beleuchten durch dein Wort und durch die Prinzipien, die wir aus deinem Wort erkennen. Wir möchten beten, dass du die Stunde segnest, sodass wir ein großes Zeugnis für dich werden, auch durch unser Leben am Arbeitsplatz oder während und bei unserer Arbeit, die wir tun. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Setzt euch, die ersten zwei Reihen haben noch 5 Plätze. Hier sind noch 3. Hat jeder von euch ein Arbeitsblatt, ansonsten gibt es hier und hinten noch welche, könnt ihr vielleicht gerade da hinten noch verteilen. Absichten und Fallstricke. Wir haben letzte Woche, hat Thomas darüber gesprochen, was denn die eigentliche Berufung ist, zu arbeiten. Und dieser große Gedanke war, dass die Gläubigen hauptsächlich zu was berufen sind. Womit hat Thomas angefangen, was ihr bestimmt nicht erwartet habt, wenn es um Arbeit gehen soll? Es waren 7 lange Tage, aber vielleicht kommt ja doch noch was zurück ins Gedächtnis. Ja?
Eigentlich soll man den Namen nehmen.
Berufen zu?
Jesus.
Ja, genau. Das Wort berufen kommt im Neuen Testament hauptsächlich vor, in welcher Berufung? Unsere Berufung zur Errettung, unsere Berufung zu Gott, unsere Berufung zum Heil. Und das ist unser primäres Ziel. Und es ist wichtig, dass wir das vor Augen halten, weil es das übergeordnete Ziel ist, dass wir Menschen zur Ehre und Verherrlichung Gottes leben. Und dem untergeordnet ist unsere ganze Tätigkeit, unsere Arbeit, unsere Erwerbstätigkeit, all das, was wir tun, ob in der Freizeit oder in der Arbeitsberufszeit, ist all dem untergeordnet und muss trotzdem diesem Zweck dienen, dass wir Gott verherrlichen und unser Heil sichtbar wird. Und wir werden ein paar Aspekte davon auch heute nochmal sehen und erkennen. Das Gleiche trifft zu auf die Jüngerschaft, zu der wir berufen sind. Was war einer der großen Aspekte von Arbeit? Wozu ist Arbeit gut? Und da. Was sind die zwei großen oder das große königliche Gebot, in dem alles Gesetz zusammengefasst ist?
Gott zu lieben, seinen Nächsten zu lieben.
Okay, über Gott zu lieben haben wir gerade gesprochen. Seinen Nächsten lieben. Hat es irgendeinen Bezug zur Arbeit? Ja, in welcher Hinsicht? Wie liebe ich meinen Nächsten? Ja? Zeugnis sein über Christus, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Wie noch? Wenn der Zahnlabor, wie nennt man ihn, Ingenieur, die Prothese anfertigt, was macht er da? Er dient jemandem, den er nicht so wirklich kennt, außer die Nummer der Krankenkasse. Aber er dient ihm, indem er ihm dieses Werkzeug gibt, damit er wieder besser kauen kann. Und in diesem Sinne ist jede Arbeit, die wir tun, irgendwo ein Dienst für jemand anderen. Und dieses Bewusstsein müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Ich tue das nicht einfach nur für mich selbst. Ich tue das nicht zur Selbstverwirklichung, was der Selbstverherrlichung sehr nahe kommt. Sondern ich tue es auch nicht allein nur um des Geldes willen. Ich tue es, um Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben. Und das beeinflusst die gesamte Haltung am Arbeitsplatz. Okay, wer von euch hat denn in der letzten Woche gearbeitet? Auf irgendeine Weise. Okay, wer sich nicht gemeldet hat, der hat vielleicht in einem Punkt noch nicht ganz verinnerlicht, auf den wir am Ende des Seminars zu sprechen gekommen sind, dass Arbeit nicht nur Erwerbstätigkeit ist, sondern Arbeit ist alles, was wir tun. Auch wenn die Mutter nicht bezahlt wird von ihrem Ehemann direkt, tut sie dennoch harte Arbeit, wenn sie arbeitet in ihrem Haus und nicht auf dem Sofa liegt, pausenlos. Arbeit ist nicht nur Erwerbstätigkeit. Wer von euch hat also in den letzten 6 Tagen ein wenig wenigstens gearbeitet? Okay, eigentlich müsst ihr euch alle melden. Gut. Ansonsten könnt ihr noch einen Kaffee bekommen. Der steht auf dem Tresen. Wir arbeiten alle auf irgendeine Art und Weise und sollten es tun. Und zwar wie viele Tage? 6 Tage. Ja, die meisten von uns sind 5 Tage erwerbstätig. Aber der Samstag ist nicht einfach der Tag, wo ich nichts tue, sondern der Tag, wo ich andere Dinge tue. Und zwar mit dem Ziel, meinen Nächsten zu lieben. Und samstags wird es häufig etwas sein, was meiner Familie dient oder was der Gemeinde dient oder was einfach alltäglich anfällt, damit ich anderen Leuten nicht zur Last falle. Okay, das heißt, das ist eigentlich, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, dass unsere große Berufung die Berufung zu Christus ist und dem untergeordnet die Arbeitswelt und dass unsere Arbeit ein Dienst für unseren Nächsten ist. Und diese ganzen Gaben, die ganzen Fähigkeiten, deine ganze Handwerklichkeit, all das gebrauchst du, um deinem Nächsten zu dienen und Gott damit zu verherrlichen. Das, was wir uns heute Morgen angucken, sind diese zwei großen Überschriften. Einmal die Absichten und die Motive für unsere Arbeit. Das heißt, was bewegt uns und was ist unser Ziel, was wir uns vor Augen halten sollten, wenn wir täglich zur Arbeit gehen? Und das Zweite, der zweite Aspekt ist, was sind diese Fallstricke auf der Arbeit? Wie können oder welche Aspekte können uns verführen, falsch zu denken über Arbeit? Und da gibt es natürlich einige, weil wir in einer Welt leben, die auch dieses Thema verdreht. Also, kommen wir zu unserem ersten großen Punkt, nämlich den Absichten und den Motiven. Die erste Absicht, die wir erkennen, ist, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir sein Ebenbild sein. Er hat die ganze Natur geschaffen in 5 Tagen und am Ende schafft er den Menschen. Und was ist der Plan? Lasst uns Menschen machen. Ihr dürft vervollständigen.
Nach unserem Bild.
Das ist der Plan Gottes gewesen mit dem Menschen. In den ersten 2 Kapiteln von 1. Mose lesen wir davon, wie Gott die Schöpfung ins Leben ruft. Und wir predigen in Gottesdienst, im Sommer jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger, wenn Matthias weg ist, aber Thomas wird weitermachen, durch den Schöpfungsbericht im Moment. Das heißt, Gott erschafft die Welt. Und wie ist die Welt zu Beginn? Was haben wir am Anfang, Willi? Am 0. Tag ist was da? Gott ist da. Sehr gut. Aber sonst? Gar nichts. Und am 1. Tag ist was da? Ja, da sind so noch ein totales Chaos. Aber es ist schon etwas geschaffen. Und das, was Gott Tag für Tag tut im Schöpfen, ist, dass er die Schöpfung mehr und mehr vollendet. Und am Ende heißt es in 1. Mose 2,1, so wurde der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Sie wurde vollendet, abgeschlossen. Gott erkennen wir in der Schöpfung und vor allem im Biologieunterricht, auch wenn wir nicht so viele von uns vielleicht Biologie als Haupt- und Lieblingsfach hatten. Einige von uns vielleicht auch andererseits wieder studiert haben, etwas in Biologie. Ja, ob das im Pflege- und Ärztewesen ist oder andere Dinge. In der Biologie erkennen wir auf besondere Art, wie kreativ Gott ist. Und wie viele Dinge in unserer Schöpfung unglaublich herrlich sind. Und jetzt die Absicht. Gott hat uns erschaffen, um ihn als sein Ebenbild zu repräsentieren. Gott ist jemand, der aus nichts etwas schafft. Gott ist jemand, der aus totaler Unordnung was macht? Ordnung. System reinbringt und es schön macht. Was ist also die Anwendung? Wenn wir sein Ebenbild widerspiegeln sollen auf der Arbeit, wie arbeiten wir? Wir sehen Ordnung und machen Unordnung. Das wäre kindisch im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist, was Kinder tun. Und das ist, was wir sehr häufig sehen. Du baust den Turm und es gibt nichts Schöneres, als ihn zu zerstören. Aber der Mensch, wenn er reif wird und Gott widerspiegelt, dann ist er jemand, der aus Unordnung Ordnung macht, der kreativ ist, der aus Dingen, wo man augenscheinlich irgendwie nichts draus machen kann, teilweise vielleicht Müll, auf einmal Kunstwerke schafft. In dieser Hinsicht hat Gott uns das Ziel der Arbeit gegeben, dass wir ihn repräsentieren, so wie er ein Gott ist, der schafft, der kreativ ist. Und der bis hin zu welchem Grad arbeitet. In 1. Mose 1,31 schließt Gott den 6. Tag ab, nachdem er 5 Tage lang gesagt hat, Und siehe, das was, und Gott sah es, dass es gut war, sagte er am sechsten Tag. Und siehe, es war sehr gut. Das heißt, Gottes Absicht, wenn wir sein Ebenbild repräsentieren wollen auf der Arbeit, dann arbeiten wir zur Exzellenz hin. So gut, dass wir es anschauen können und es als sehr gut betiteln können. Weiter hat Gott dann den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und er hat ihm Autorität übergeben. Die Autorität, die der Mensch hat, finden wir wo? Wo gibt Gott dem Menschen Autorität? Erinnert ihr euch? Kapitel reicht aus, oder? Fangen wir mit einem Buch an. 1. Mose, danke, Adjom. Okay, jemand ein Kapitel? 1,28. Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Gott setzt den Menschen als Autorität ein, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf Erden. Das heißt, wir spiegeln Gottes Ebenbild wider, wenn wir uns die Erde, untertan machen. Wenn wir sie kultivieren. Und in dieser Art von Arbeit tun wir genau das, was Gott getan hat. Wir imitieren ihn. Und wir können zwei Teile davon sehen, wie wir das machen. Nämlich, indem wir die Macht ausüben und trotzdem oder gleichzeitig Gott repräsentieren. Gott gibt uns Autorität. Wenn ihr auf eurem Skript seid, sind wir bei A1. Übe deine Macht aus und repräsentiere Gott. Gott ergibt dem Menschen Autorität und in dem Moment und nur dann, wenn wir die Autorität dazu gebrauchen, dass es denjenigen, die unter uns stehen, zum Guten dient, spiegeln wir Gottes Ebenbild wider. Das ist das Verständnis von Autorität bei Gott. Autorität auszuüben, über etwas zu stehen, aber zum Guten für diejenigen, über die man steht. Das heißt, die Autorität über die Erde dient, oder die Autorität, die wir bekommen haben auf der Arbeit. Wenn du eine Position hast, in der Menschen unter dir sind, oder du hast sie zu verantworten, dann sollst du in dieser Macht, in dieser Autorität, die dir übertragen ist, Gott und das Ebenbild Gottes widerspiegeln. Wie machst du das? Habt ihr Ideen? Worauf müsstest du achten, wenn du in der Form Autorität ausüben willst, wie Gott es tut? Erinnert euch jemand dran, dass das perfekte Ebenbild Gottes wer war? Christus. Das heißt, wenn wir solche praktischen Anwendungen oder Fragen beantworten wollen, dann ist die Antwort oft auch Beispiele von Christus. Nicht nur, aber auch. Habt ihr Ideen?
Geduld und Zurechtweisen.
Geduld? Ist Gott geduldig?
Ja.
Wie viel tausend Jahre war Gott geduldig mit Israel? Das zählt immer noch an. Das ist eine gute Antwort, ja. Und Christus mit dir? Erinnert ihr euch an Ananias und Sapphira? Dass du und ich noch nicht tot sind, ist ein Zeichen von Geduld Christi, selbst nachdem er uns gerettet hat. Er ist geduldig, er ist langmütig. Ja, hat jemand was gesagt? Okay. Weiter?
Demütig, dienend und sanftmütig.
Ja, er ist es, eine dienende Autorität. Hört sich wie ein Widerspruch in sich an. Eine dienende Autorität. Was ist Demut nochmal? Wie definieren wir Demut? Chris?
Den anderen höher zu achten als mich selber.
Den anderen höher achten als mich selbst, ja. Weiterer Aspekt von Demut? Michael? Was hat Christus in Philipper 2 wird seine Demut beschrieben, richtig? Was hat er getan? Was ist das Kernmerkmal seiner Demut?
Sie ist selbst erniedrigt.
Ja, was hat er im Himmel gehabt?
Alles.
Alles. Und zwar alle Rechte, legitime Rechte. Und die Demut zeigt sich, dass er legitime Rechte aufgibt. Du hast viele legitime Rechte, wenn du eine gewisse Position auf deiner Arbeitsstelle hast. Wenn du demütig leitest, wirst du diese Rechte, die dir zustehen, hin und wieder aufgeben. Hin und wieder wirst du sie ins Spiel bringen müssen. Das gehört mit dazu. Aber demütiges Leiten wird Rechte, die einem zustehen, aufgeben. So spiegeln wir Gottes Ebenbild wieder auf der Arbeitsstelle. Welche Autorität hast du auf der Arbeit? Wie übst du sie aus? Wie gehst du mit den Leuten um? Häufig ist es so, dass man, wenn man in Autorität steht, die Gefahr ist sehr groß. Dann hat man, man ist in eine Leitungsposition gekommen. Wieso? Weil man ein Leiter ist. Weil man vorausdenkt, weil man Ziele hat, weil man weiß, wo es hingehen soll. Und wenn man dann Personal unter sich hat, was ist dann die Gefahr? Die Gefahr ist, dass ich mein Ziel sehe. Und meine Mitarbeiter sind was? Mittel zum Zweck. Sie müssen mir dienen, damit ich mein Ziel erreiche. Ist das im Ebenbild Gottes zu leiten?
Nein.
Sondern? Wessen Ehre suche ich primär, wenn ich diesen Leitungsstil an den Tag lege? Meine eigene Ehre. Genau. Und ich helfe nicht denjenigen und ich diene denjenigen nicht, über die ich Autorität ausübe. Und es kann sein, dass diese Mitarbeiter unter dir ja Mittel zum Zweck werden, dass sie teilweise lästig sind, frustrierend sind, wie so eine Belästigung angesehen werden, weil du nicht so schnell arbeiten kannst, wie du gerne würdest. Und das ist nicht die Art von Autorität, die wir bei Gott erkennen und die wir widerspiegeln sollen, wenn wir in Autorität sind. Okay, genug für die Chefs in unserem Raum und die Leute mit Autorität. Das Zweite ist, dass wir Gottes Absicht, sein Ebenbild wiederzuspiegeln, darin schaffen, wir haben es schon genannt, zweiter Punkt, schaffe Ordnung aus Chaos und repräsentiere Gott. Egal, was du für Arbeit tust, auf irgendeine Art und Weise hast du Sachen, die nicht so sind, wie sie am Ende sein sollten, oder? Im Pflegedienst müsst ihr die ganze Zeit über immer wieder aufräumen, pflegen, Sachen tun, damit sie wieder in Ordnung kommen. Und das repräsentiert Gott. Das hat Gott gemacht in der Schöpfung. Er hat in die Unordnung Ordnung hineingebracht. Es ist das, was wir Tag ein, Tag aus tun. Wir ordnen, wir sortieren und wir haben das Privileg, Gott wiederzuspiegeln. Und was ist es gleichzeitig? Es gibt immer Rechte und Pflichten. Es ist Privileg und Verantwortung. Wir haben die Verantwortung, mit unserer Exzellenz am Arbeitsplatz Gott wiederzuspiegeln und auf ihn hinzuweisen. Oder ich habe Arbeitsplatz gesagt, eigentlich auch bei unserer Arbeit, egal was es ist. Es ist Arbeitsplatz und Arbeit, die nicht ein Beruf ist, eine Erwerbstätigkeit ist. Und deswegen haben wir letzte Woche das so betont, dass wir all diese Arbeit tun als dem Herrn. Was bedeutete als dem Herrn? Die Frage hat Thomas gestellt. Roman, kannst du dich erinnern? Ach, Mensch. Paul, kannst du dich erinnern? Wenn du dich nie erinnern kannst, was bedeutet dann, als dem Herrn zu arbeiten?
In dem Sinne, dass ich es nicht für den Menschen tue, sondern als würde der Herr mein Chef sein und ich es für ihn tue.
Genau das ist Thomas. Arbeiten als dem Herrn heißt so arbeiten, als wenn Jesus Christus nachher an deinen Schreibtisch kommt, an deinen Arbeitsplatz kommt, es beurteilt und du für ihn gearbeitet hast. Du tust es in erster Linie, weil du Christus verherrlichen willst und für ihn mit seiner Kraft. All das, worüber wir sprechen, ist nichts, was wir tun könnten, weil wir so toll sind und weil wir jetzt die richtigen Prinzipien fürs Leben haben. Das sind Anforderungen, die, wenn wir wirklich über unsere Arbeitsstelle nachdenken und über die realen Herausforderungen, die sowas mit sich bringt, es ist unglaublich herausfordernd und schwierig, um nicht zu sagen, unmöglich. Es sei denn, du tust es nicht aus deiner Kraft, sondern in der Kraft des Geistes, den Gott dir gibt. Wie sieht es bei dir aus auf der Arbeit, bei deinen Arbeiten? Bringst du Ordnung in Unordnung? Arbeitest du daran, dass, machst du dir bewusst, dass das, was du tust auf der Arbeit, eine Reflexion ist von Gottes Charakter? Und wir gehen so weit in unserer Exzellenz, dass wir das Beste tun, was wir tun können. Anders gefragt, wenn Menschen auf der Arbeit oder um dich herum, die dich arbeiten sehen, dich beobachten, welche Rückschlüsse ziehen sie über deinen Gott? Wenn Menschen dich beobachten bei deinen Tätigkeiten, welche Rückschlüsse ziehen sie über deinen Gott? Über den Charakter deines Gottes. Genau das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn es darum geht, wir wollen das Ebenbild Gottes widerspiegeln. Das ist die erste und die größte Absicht, die wir gesehen haben. Es wird sich auf all unsere Tätigkeiten auswirken. Nicht nur an der Arbeitsstelle, auf deine Tätigkeiten in deinem Haushalt, auf deine Tätigkeiten innerhalb deiner Familie, in deinem Garten, in deiner Gemeinde, die Dienste, die du hast, die Arbeiten, die du übernimmst. Überall wirkt sich diese Absicht Gottes aus für unsere Arbeit. Die zweite Absicht ist eine schöne Absicht. Gott hat uns geschaffen. Zur Freude sollen wir arbeiten. In Gottes Güte hat er es so geplant, dass wir beim Arbeiten auch noch Freude verspüren. Und dass er uns Freude dabei gibt, wenn wir arbeiten. Und er lässt uns unsere Früchte der Arbeit genießen. Wir arbeiten nicht nur für andere. Und das ist dieses Gleichgewicht. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von Erntedank in diese Richtung. In 5. Mose 8 heißt es, dass Gott es gibt, der Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Das heißt zweierlei. Es heißt, dass es nicht falsch ist, zu arbeiten und reich zu werden. Es heißt aber auch, dass es auf welchen Schultern gewachsen ist oder wer am Ende den Verdienst hat. Gott ist es. Und nicht ich und meine Kraft und meine Weisheit haben das und das geschafft. Aber eine Freude ist damit drin. Den Vers hatten wir letzte Woche zitiert, nachdem du, Wladimir, gefragt hattest, was denn die Reichen machen sollen. Und hier sagt Paulus, dass die Reichen die Hoffnung nicht auf den Reichtum setzen sollen, sondern auf Gott. Gleichzeitig sagt er, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Gott gibt uns die Dinge, die er uns schenkt,
nicht ohne Zweck. Wir dürfen sie genießen. Und genauso heißt es aber weiter in Vers 19, sie sollen Gutes tun und reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Es ist beides. Gott schenkt uns die Gnade, trotz der gefallenen Welt unsere Arbeit zu genießen, und gleichzeitig investieren wir in andere. In Prediger 5, das war der Text von Erntedank, heißt es, wenn einer isst und trinkt und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne, alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt, denn das ist sein Teil. Und das nennt der Prediger wie? Gut und schön. Gott sieht es als gut und schön an, wenn wir das genießen, womit wir uns abgemüht haben. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und Gott ihm gestattet, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Denn er, der Arbeiter, denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Es ist eine Gnade Gottes, wenn du in deiner Arbeit nicht nur daran denkst, wozu das alles? Ich komme nach Hause, esse, schlafe, muss wieder arbeiten gehen. Und das Ganze noch 40, 50, 60 Jahre lang. Das ist jemand, der verzagt, weil er an die Kürze seines Lebens denkt. Es ist ein Geschenk Gottes, das zu genießen, was er uns schenkt. Trotz und in dieser gefallenen Welt, in der wir leben. Gott schenkt uns Arbeit, weil wir durch die Arbeit Freude haben, wenn wir die Früchte davon genießen. Habt ihr soweit Fragen zu diesen zwei Absichten Gottes? Was sind Freuden der Frucht einer Hausfrau? Gibt es welche, Christine? Ganz viele, wollte sie sagen. Ja, es ist Arbeit und am Ende des Tages kann man auch todmüde sein. Und trotzdem gibt es viele Freuden an den Früchten. Die Frucht ist nicht immer nur ein gefüllteres Konto. Okay. Die dritte Absicht ist, dass wir durch unsere Arbeit das Evangelium zieren, verzieren, verschönern, als schön darstellen. Wir erzählen Leuten von unserem Glauben und die Frage ist, was sehen sie in unseren Taten, auf unserer Arbeit? Menschen beobachten uns und sie lernen uns kennen, wenn wir jahrelang auf derselben Arbeit sind, was bei den meisten zutrifft, zumindest in einigen Phasen ihres Lebens, und sie werden dich ziemlich gut kennenlernen. Und Petrus, er sagt, das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Wenn wir auf unserer Arbeitsstelle diese Charakteristik aufweisen, Gutes tun den Menschen um uns herum, den Kollegen, den Kunden oder wem auch immer, dann wird es die Menschen, die sagen, ja, dieser Christ und weiß ich was, es wird sie zum Schweigen bringen. Sie werden nichts Negatives sagen können. Wie bei welcher Person in der Bibel? So, ganz klassisch. Sie können keine Anklage finden, außer Jesus. Daniel. Sie suchen irgendetwas, womit sie Daniel von der Position wegkriegen und sie finden nichts. Sie müssen ein neues Gebot erlassen, dass er nicht beten darf, damit er überhaupt irgendetwas angeklagt werden kann. Paulus sagt in Titus, in Bezug auf Knechte, also diejenigen, die unter Autorität arbeiten, die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen. In allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Dieser Knecht, dieser Arbeitnehmer, er zeigt, dass die Lehre über seinen Gott und Retter Jesus Christus, er macht dieser Lehre Ehre. Die Leute werden nicht sagen, du und dein Jesus, auch wenn sie das vielleicht aussprechen, aber sie werden es nicht erkennen können. Sie werden keinen Angriffspunkt bekommen und du wirst das Evangelium durch deine Arbeit und wie du arbeitest, zieren. Du wirst es als schön darstellen, als etwas, was wirklich das bewirkt, wozu wir berufen sind. Mache die Lehre über Gott und unseren Retter attraktiver. Und wenn das sich fast unmöglich anhört, also es ist irgendwo, wir können nicht das Evangelium schöner machen, als es ist, sondern wir leben es vor und zeigen die Schönheit. Das ist ein sehr gutes Ziel für deine Arbeit. Die Art und Weise, wie du arbeitest, wird deutlich machen, wie du dienst. Paulus spricht an anderer Stelle davon, dass die Gläubigen ein Duft sind, ein Aroma des Guten und des Schönen. Wir können ziemlich gut irgendwie das Aroma auf der Arbeitsstelle rausfinden in Bezug auf unsere anderen Kollegen. Oder? Teilweise sogar von Tag zu Tag unterschiedlich. Ja? Der ist heute stinkig. Die Frage ist, welches Aroma strahlst du aus? Was riechen die Leute, wenn du vorbeikommst, im Bilde gesprochen? Wir könnte gut sein, im Gewissen. Könnte von Arbeit zeugen. Wir dürfen durch unsere Arbeit und wir sollen das Evangelium sichtbar machen. Okay, die dritte Absicht. Die vierte Absicht ist, dass Arbeit das Mittel Gottes ist, mit dem er die Welt erhalten möchte und segnen möchte. Wir arbeiten und wir sind mit unserem Arbeiten mit in dem Plan Gottes mit drin. Martin Luther hat gesagt, ich habe das Zitat nicht wortwörtlich jetzt gefunden auf die Schnelle, aber er sagte, wenn wir das Vaterunser beten und beten, Herr, gib uns unser täglich Brot. Kennt ihr das Zitat? Was passiert dann? Wenn Gott uns dann unser täglich Brot gibt, dann tut er es durch den Bauern, der sät und erntet, durch den Bäcker, der das Brot, der das Getreide zu Mehl macht und das zu Brot und durch die Person, die uns das Mahl bereitet. Es ist Gottes Absicht, durch Arbeit zu wirken. Wir können nicht beten, schenkt uns unser täglich Brot, wenn der Bauer nicht da ist, der Bäcker nicht da ist, der Koch nicht da ist. Und so gehört das zusammen. Wir sind Teil des Planes Gottes. Und unsere Arbeit gehört mit dazu. In unserer Arbeit hat Gott bestimmt, dass wir uns und anderen Menschen dienen und für sie sorgen. In welcher Hinsicht auch immer. Ein weiterer Aspekt. Ist das etwas Spezielles, was Paulus deutlich macht, oder wo wir ein bisschen spezieller nicht nur über alle Arbeiten sprechen, sondern über die Erwerbstätigkeit So ist das Geld bekommen für die Arbeit auch eine Absicht Gottes. Warum? Weil Paulus sagt, dass er gebietet, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Die Arbeit, ein Teil der Arbeit und ein wichtiger Teil ist, dass wir Geld bekommen, um was zu tun? Essen zu haben. Okay, das ist aber nur ein Teil. Warum sollen wir essen? Was ist die Anklage, die Paulus hier hat zu den Leuten? Warum sagt er soll nicht essen? Weil der nicht arbeitet und kein Geld hat, Hartz IV gibt's nicht, was macht er?
Schmorn.
Offene Hand. Er lebt von der Arbeit anderer. Und ist das Nächstenliebe? Passt das mit dem großen Gebot zusammen? Nein. Deswegen ist die Schlussfolgerung, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das heißt, wir arbeiten, um Geld zu verdienen. Wir arbeiten, damit unser Acker bebaut wird, wie Sprüche 12 sagt, und wir reichlich Brot haben. Und damit es uns dann nicht mangelt an Verstand oder wir dumm sind und am Ende nichts zu essen haben. Ein Aspekt, diese Welt zu erhalten, ist, dass wir Geld brauchen, um das zu kaufen, was wir zum Leben brauchen. Und die Ermahnung ist, dass Gott nicht möchte, dass wir auf der Tasche anderer liegen. Das ist, was der Thessalonicher Brief aussagt. Und deshalb soll die Gemeinde jemanden, der faul ist und nicht arbeiten will, kennzeichnen. In welcher Hinsicht? Die Gemeinde soll klar und deutlich sagen, diese Person ist nicht bereit zu arbeiten. Liebe Gemeinde, es ist der Zeitpunkt gekommen, in dem wir nicht mehr helfen dürfen und sie auf unserer Tasche leben lassen. Das wird ihn, sein Magen, wird ihn automatisch dazu bringen und ihn züchtigen, disziplinieren, dass er arbeitet. Versteht ihr das Prinzip, was Paulus da in Thessalonicher meint, wenn er sagt, wir müssen diese Person kennzeichnen? Wir sagen, unterstützt Paul nicht mehr, wenn er betteln kommt und wenn er bei euch schlafen will. Er muss arbeiten und dann helfen wir ihm wieder. Ich weiß, Paul arbeitet. So weit geht es, dass es eine öffentliche Sache wird. Es ist Teil unseres Lebens, dass wir arbeiten und dass wir auch für Geld arbeiten, sodass wir uns selbst ernähren können und nicht nur das, sondern auch freigebig geben können. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Das reicht aber nicht aus, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen zu geben habe. Das ist unser Ziel. Es geht nicht um nur unsere Versorgung, sondern auch darum, zu geben. Und wieder spiegeln wir Gottes Ebenbild damit wieder. Für Geld zu arbeiten ist in diesem Sinne also ein gutes Motiv. Ich möchte Geld verdienen, damit ich mich versorgen kann, damit ich ein ruhiges Leben führen kann, wie Paulus es sagt, niemanden auf der Tasche liege und meine Angehörigen und darüber hinaus versorgen kann. Wir müssen für Geld arbeiten. Es ist Teil von Gottes Mittel, uns zu erhalten und uns zu segnen. Das Problem ist, dass teilweise in aller Regel bei Leuten, wo die Gehaltshöhe dann steigt oder die Kenntnis steigt, dass man auf der anderen Seite vom Pferd fallen kann und man kann sagen, das Geld ist mir eigentlich total egal, ich arbeite einfach nur, um was zu tun, ich arbeite nur, um was zu schaffen, ich arbeite um der Arbeit willen, weil die Arbeit alles ist, was ich brauche. Und das Geld vollkommen außer Acht lassen. Das ist auch nicht richtig. Ja, natürlich, wenn ich voll versorgt bin, dann kann ich kostenfrei arbeiten. Aber wir müssen gleichzeitig bedenken, dass das Arbeiten um des Geldes willen, damit ich mich versorgen kann, andere versorgen kann und geben kann, ist eine richtige und gute Motivation. Und sie ist das, wozu Paulus die Thessalonicher sogar ermahnen musste. Wir dürfen aber weder für das eine zu starke Tendenz bekommen, das heißt nur für Geld arbeiten, noch für das andere zu sagen, Geld ist egal, ja, ich mache alles auch ohne Geld und dann betteln gehen. Macht das Sinn? Fragen? Okay, die fünfte Absicht ist, dass Arbeit letztendlich eine Liebestat für andere ist und Gott verherrlicht. Und das ist das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Dass Arbeit den anderen Menschen dient. Und der Vers ist nochmal an der Wand, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Wir arbeiten, um Gott zu verherrlichen und unseren Nächsten Gutes zu tun. Das heißt, wir müssen auch auf unserer Arbeit darüber nachdenken und uns fragen, in dieser Situation, in diesen Minuten, wie kann ich jetzt eine Einstellung und eine Haltung und eine Tätigkeit tun, die in diesem Moment Gott verherrlichen wird und anderen Menschen helfen wird? Und diese Frage mitzunehmen ist sehr, sehr hilfreich. In den letzten 10 Minuten schauen wir uns jetzt die Fallstricke an. Der Sündenfall, er ist da, er hat die Arbeitswelt revolutioniert, leider im Schmerzhaften. Und oft ist es realistischerweise so, dass wir arbeiten und wir sind frustriert. Oder? Wir arbeiten und kommen nicht vorwärts. Wir arbeiten und es bleibt chaotisch, es kommt keine Ordnung rein, auch wenn wir es versuchen. Wir arbeiten und merken, wir leben in einer gefallenen Welt. Und dieser Sündenfall und seine Auswirkungen, ihr wisst, er ist beschrieben in 1. Mose 3, dass der Mensch gefallen ist, kann dazu führen, dass dieser Zwiespalt, den Thomas letztes Mal angesprochen hatte, er hatte das, glaube ich, die katholische Tendenz und die evangelische Tendenz genannt, wenn ihr euch erinnert, ist, dass wir zum einen die Arbeit als Götzendienst sehen können. Das ist einer der großen Fallstricke, die wir uns bewusst sein müssen. Wir können arbeiten und alles um der Arbeit willen tun. Das heißt, dass nicht mehr Gott die größte Ehre bekommt und das unser Ziel ist, sondern dass es bei der Arbeit aufhört. Und dass die Arbeit und alles für die Arbeit, all das ist, wie wir identifizieren uns nicht so sehr als ich bin Christ, sondern ich bin Softwareentwickler. Und das ist mein Leben. Und da wird Arbeit zum Götzendienst, wenn wir uns zu stark damit identifizieren, auch wenn es sehr, sehr, ein sehr, sehr wichtiger und großer Teil unseres Lebens ist. Das kommt durch 2 falsche Denkweisen. Die erste, dass die Arbeit zu meiner eigenen Zufriedenheit dient. Wenn ich diese Denkweise habe, ich arbeite für mich selbst, dann ist wo der Knackpunkt? Für wen arbeiten wir? Für 2 Personen sollen wir arbeiten. Für wen? Oder 2 Gruppen? Gott und den Nächsten. Das heißt, Das ist eine falsche Denkweise und sie führt dazu, dass ich mich und meine Arbeit als den zentralen Punkt erkenne. Worüber bist du also was bringt deinem Leben die größte Erfüllung? Ist eine andere Frage, die wir uns hier stellen könnten in diesem Punkt. Ist das Wichtigste, wonach du dich sehnst und worauf du hinarbeitest, dass du befördert wirst, dass du mehr Einfluss in der Firma bekommst, dass du eine Gehaltserhöhung bekommst? Wenn das Wichtigste ist, dann ist das, was dir Zufriedenheit gibt. Und du wirst die Zufriedenheit in einem falschen Bereich suchen, nämlich in der Arbeit, was wiederum Götzendienst ist. Das heißt, wir müssen eine richtige Erwartung haben zu unserer Arbeit. Wir können weder zu viel erwarten noch zu wenig erwarten. Wir müssen arbeiten, aber die Arbeit wird uns nicht Erfüllung geben. Was gibt uns Erfüllung? Wer gibt uns Erfüllung? Christus. Das Problem, was wir oft haben, ist, wir suchen uns eine Arbeitsstelle aus, wir studieren etwas und wir merken, das ist eigentlich ganz okay, aber das ist nicht, was ich mein Leben lang machen will. Habt ihr den Satz gehört? Er kann natürlich gut und richtig sein, aber er kann auch motiviert sein von was. Er könnte auch heißen, diese Arbeitsstelle ist ganz in Ordnung, ja, ich kann meine Familie ernähren und, aber ich finde meine volle Zufriedenheit nicht in diesem Job. Ist genau dasselbe gesagt, nur die Motive werden deutlicher. Was heißt das? Es heißt, dass diese Arbeit oder dass ich denke, meine Arbeit müsste mir Zufriedenheit geben, eine falsche Denkweise. Meine Arbeit schenkt mir nicht die volle Zufriedenheit. Sie ist nicht dazu gemacht. Du könntest dich so ärgern, dass dein Auto nicht fliegen kann. Und dann kaufst du ein neues Auto und es kann wieder nicht fliegen. Und warum kann es nicht fliegen? Weil du falsche Erwartungen hast. Es ist gar nicht gemacht zum Fliegen. Und so ist es bei der Arbeit. Sie ist nicht gemacht, um uns zu erfüllen. Christus kann uns alleine Erfüllung schenken. Und es ist eine falsche Erwartung, dass ich die Arbeit als mein oberstes Ziel nehme und alles von ihr erwarte. Sie wird es und kann es nicht liefern. Und häufig ist genau das die Motivation und das falsche Denken hinter Menschen, die Jahr für Jahr nur danach streben, aufzusteigen und eine weitere höhere Karriere zu machen. Das auf jeden Fall.
Was einem gar ja. nicht entspricht.
Ja, nein, ich meinte jetzt nicht ein echtes, das will ich mein Leben lang nicht tun. Ja? Ich steche Spargel und merke, eigentlich bin ich kein Spargelstecher, ich bin Zahnarzt. Das ist was anderes. Aber die Motive müssen hinterfragt werden und es ist gut, dass wir uns das bewusst machen, diese Gefahr. Und nur du kannst selbst für dich beantworten, ob diese Gedanken in deinem Herzen schon aufgekommen sind. Aber da wir alle dasselbe Herz haben, glaube ich schon. Die zweite falsche Denkweise ist, dass meine Arbeit dazu da ist, um in dieser Welt etwas zu bewegen. Ich will die Welt verändern und deswegen werde ich Politiker. Oder nicht unbedingt Politiker, die verändern vielleicht nicht so viel wie ein Ingenieur. Ich denke, ein Ingenieur wird die Welt verändern. Deshalb werde ich Ingenieur. Warum ist das eine falsche Denkweise? Ja, wen hat's ausgeklammert hier? Gott. Es ist wieder dasselbe. Die Überschrift ist Götzendienst. Die Überschrift ist, das höchste Ziel ist nicht mehr Gott, sondern die Welt zu verändern. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht etwas tun, um Ordnung zu schaffen. Das ist ja der ganze Essenz und Grundlage der Arbeit, dass wir die Welt verändern. Wir machen aus Chaos Ordnung und. Darüber haben wir gerade die ganze Zeit gesprochen. Aber das ist das höchste Ziel hier und Motivation in der Arbeit. Der zweite große Fallstrick ist Faulheit und Trägheit bei der Arbeit. Und das ist, was Thomas das letzte Mal angesprochen hat, als die katholische falsche Denkweise, die nämlich besagte, nur das geistliche Denken ist wirkliche Arbeit. Die praktische Arbeit, also die Arbeit, ist keine so wichtige Arbeit. Und das führt dazu, dass man träge wird. Träge ist nichts anderes als faul zu sein. Und da gibt es wieder zwei falsche Denkweisen, nämlich die eine, dass die Arbeit sowieso meistens frustrierend ist. Ich habe einen schwierigen Chef und sowieso schwierig alles und ja, ich mache einfach nur das Nötigste. Habt ihr an irgendeinem Tag diese Gedanken schon mal gehabt? Heute mache ich mal das Nötigste. Das so, dass ich nicht auffalle, aber jetzt auf Exzellenz hinarbeiten und so ist heute nicht dran. Vielleicht ist es nicht nur an einem Tag so gewesen. Vielleicht ist es eher die Ausnahme, wenn es nicht so ist. Es geht in Richtung von dem, was wir vorher gesagt haben. Gott zu ehren mit unserer Arbeit, nach Exzellenz zu streben, sein Ebenbild wiederzuspiegeln. Es ist eigentlich klar, das spricht dem entgegen. Da muss man nicht viel drüber sagen. Und dennoch ist das ein Fallstrick. Wir können immer wieder mit diesen Gedanken spielen und die Arbeit ist manchmal frustrierend. Deswegen erinnern wir uns daran, dass wir in einer gefallenen Welt leben und dass Sünde alles so kompliziert macht. Aber trotzdem darf es uns nicht unser Denken bestimmen, frustrieren und dann träge und faul machen. Eine weitere falsche Denkweise hier ist, naja, die Arbeit hat ja nichts mit meinem Christsein zu tun. Also ich arbeite von 8 bis 5 und die restliche Zeit bin ich Christ. Zu Hause mit der Familie und dann am Sonntag und am Samstag treffe ich mich mit ein paar Geschwistern. Ein weit verbreitetes Denken, auch wenn wir vielleicht nicht unbedingt es so formulieren würden, aber es ist passiert genau dann, wenn du gerade eben hier saßt und dachtest, wieso? Soll jetzt das Ebenbild Gottes irgendwas mit meiner Arbeit zu tun haben? Und mein Widerspiegeln von Gott. Und genau das ist das falsche Denken dahinter. Als ob ich Teile meines Lebens von der Nachfolge Christi ausklammern könnte. Und wir haben die Verse vorhin schon gelesen von Paulus und ich glaube, es war nur Paulus, wo er die Knechte aufruft, der Lehre Gottes Ehre zu machen. Es ist genau das, was hier geschrieben steht. Wir sind Nachfolger Christi und nicht Nachfolger unseres Chefs oder unser Selbst. Das heißt, das Ganze kann auch dahin gehen, dass die Ehre, die ich suche auf der Arbeit, nicht die Ehre ist von Christus, sondern ich konzentriere mich nur darauf, dass ich meinem Chef gefalle. Wenn er glücklich ist, dann ist alles in Ordnung. Koste es, was es wolle. Prinzipiell keine schlechte Idee. Ja, das hat Paulus gesagt. Die Knechte sollen den Autoritäten untertan sein. Aber nicht als letzte Ebene. Okay, ich hoffe, ihr habt einige gute Gedankenanstöße bekommen in Bezug auf unsere Arbeits- und Arbeitssituationen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott Absichten hat für unsere Arbeit. Er möchte, dass wir sein Ebenbild repräsentieren, dass wir so Autorität ausüben, wie er Autorität ausübt, dass wir so arbeiten in Kreativität und Exzellenz, Ordnung schaffen aus Chaos, wie Gott es gemacht hat in der Schöpfung. Wir haben gesehen, dass Gott uns Freude schenkt, wenn wir arbeiten. Arbeit beinhaltet Freude. Dass Gott uns arbeiten lässt und uns Möglichkeiten schenkt, auf der Arbeit das Evangelium zu zieren und als herrlich darzustellen, es sichtbar zu machen. Wir haben uns angeschaut, dass Arbeit ein Teil dessen ist, was Gott gebraucht, um diese Welt zu erhalten. Ein Teil dessen ist, was Gott gebraucht, um Gebete zu erhören, wie Vater, schenkt uns heute unser täglich Brot. Beinhaltet viel Arbeit. Und wir haben gesehen, dass Arbeit letztendlich eine Liebestat für andere ist und für Gott, womit wir uns auch am Anfang meist die Zeit beschäftigt haben. Die Fallstricke von Arbeit ist, dass wir sie als Götzendienst sehen können oder dass wir träge und faul werden. Das sind die zwei Extreme. Zu stark in die Arbeit oder zu faul und träge in der Arbeit.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.